Ich habe was mitgebracht zum Gottesdienst heute, bei dem es ja um die vier Aha-Momente der Reformation ging.
Wir haben gesprochen über allein aus Gnade. Wir haben gesprochen über allein durch Glauben. Wir haben gesprochen über allein durch Christus. Und heute ist dran allein die Bibel. Und das hier ist meine erste persönliche Bibel, die ich geschenkt bekommen habe. Und zwar von einer Nachbarin, von meiner Oma. Ich weiß gar nicht genau, warum überhaupt, aber sie hat mir diese Bibel damals geschenkt. Ich war ungefähr 14 Jahre alt, kann so im Zusammenhang mit der Konfirmation gewesen sein. Das war damals eine Ausgabe von der Deutschen Bibelgesellschaft, die hieß Senf, oder gibt es vielleicht immer noch, weiß ich gar nicht genau, heißt Senfkornbibel. Also, naja, Senfkörner sind kleiner, aber ist schon eine kleine Bibel. Die Idee dabei ist, hier mit so einem schicken Ledereinband, der ein bisschen ramponiert ist, aber der hat meine Bibel schön in Ordnung gehalten. Die Idee bei dieser Senfkornbibel ist, man kann sie überall mitnehmen. Und so war diese Bibel für viele Jahre und immer noch mit mir unterwegs. Zum Beispiel mittwochabends in unserer kirchlichen Jugendgruppe in der Eugenstraße in Stuttgart. Oder sie war mit auf so Jugendzeltlagern im Schwarzwald, in Bayern, irgendwann auch mal auf Korsika. Sie war mit beim Zelten in Grunbach, wo wir ein Wochenendgrundstück hatte. Wer wissen will, wo Grunbach ist und was es damit auf sich hat, kann entweder mich fragen oder Sandra im Anschluss. Ich wette, wir sind die einzigen hier in der Kirche, die wissen, wo Grunbach ist. Die Bibel war mit auf meiner Radtour durch Frankreich mit meinem Freund Wolf. Keine Ahnung, wann das war, irgendwie 88, 90 oder so. Wir sind mit dem Zug bis Paris und wollten dann mit den Rädern in die Bretagne, also so an der Loire entlang in die Bretagne hoch. Aber das Wetter war so schrecklich schlecht mitten im August, dass wir uns in Nantes in Zug gesetzt haben und an die Côte d'Azur gefahren sind und dann von Marseille bis Nizza mit dem Fahrrad an der Côte d'Azur entlang. Ganz toll. Die Bibel war dabei. Die Bibel war bei meiner Zeit in Amerika dabei und auf meiner China-Reise. Das war auch ganz interessant, weil kurz bevor es losging, klingelte das Telefon zu Hause und eine Frau mit asiatischem Akzent aus der chinesischen Botschaft war dran und sagte, ja, sie hätte bei der Beantragung des Visums gesehen, ich sei Theologe. Und ob ich denn wissen würde, dass es verboten sei, christliche Schriften, insbesondere Bibeln, nach China einzuführen. Und da habe ich gesagt, naja, aber ich würde schon gern so, ich bin ja theologisch und meine persönliche Bibel, die brauche ich ja, was tägliche Bibel lesen, mitnehmen könne, ja, okay und so, aber ob ich schon wisse. Also, alles klar, Alarm, Vorsicht, die Bibel war dabei. In der Zwischenzeit liegt sie meistens im Auto, da habe ich so ein schönes, schickes Fach, wo die genau reinpasst. Und ist mit mir immer noch unterwegs. Das ist so meine Bibel, die mit mir unterwegs ist. Das ist was ganz Besonderes. Die ist voller, wenn ihr hier, jetzt das könnt ihr nicht sehen, aber die ist voller Unterstreichungen, Bemerkungen. Da ist ein Zettel drin mit dem Namen, mit der Adresse eines Mädchens, in das ich mal verliebt war. Wie bitte? Eva? Und ich habe einen Zettel gefunden, jetzt wo ich nochmal durchgeblättert habe, mit Gebetsanliegen, mit Namen und Leuten, die aus meiner Jugendzeit, die ich da irgendwie kannte. Und da vorne, das könnt ihr sehen, so Aufkleber, so Stickers war damals ein Riesending. So ein orangener Aufkleber, da steht drauf, Jesus, meine Sonne. War mir irgendwie wichtig anscheinend. So Jesus, die Sonne, Licht und Wärme im Leben, dass ich leben kann. Ja, ganz viel in dieser Bibel hat etwas mit mir und mit meinem persönlichen Glauben zu tun. Und ja, für diese innere Freundschaft zu Jesus Christus. Und ich muss sagen, ich bin ganz dankbar, dass ich das schon von Kind auf oder als Jugendlicher so Bedeutung bei mir gewonnen hat. Damit wollte ich mal einsteigen in diese Sola Scriptura Predigt. Eine erste Geschichte. Persönliche Geschichte. Es geht nicht darum, ob die Bibel wichtig ist für die Kirche oder so, sondern ob die Bibel für uns wichtig ist, ob das ein Lebensbuch für uns wird. Das war die erste Geschichte. Ich habe noch eine Geschichte für euch. Und die hat mit Martin Luther zu tun. Ich habe bei der ersten Predigt über Martin Luther erzählt, wie das angefangen hat mit der Reformation. Ich habe darüber gesprochen, dass die Kraft und die Wirkmächtigkeit der Reformation, die Bedeutung dessen, was wir Reformation nennen, was wir heute in diesem Jahr zum 500. Mal, also 500-jähriges Jubiläum da in Bezug darauf feiern, dass es nicht darin liegt, dass etwa diese Thesen, von denen hatten wir ja gesprochen, von Martin Luther so genial oder so provozierend der Kirchen gegenüber oder so ketzerisch oder so theologisch bedeutsam gewesen wären, sondern die Kraft und die Wirksamkeit der Reformation liegt vor allem darin begründet, dass das, was Martin Luther entdeckt hat, also diese Aha-Momente, so persönlich wichtig für ihn war und mit ihm für Millionen andere, weil er da einen Nerv getroffen hatte. Deshalb war die Kraft und die Wirkmächtigkeit der Reformation so groß, weil es etwas persönlich mit Martin Luther und mit vielen anderen zu tun hat und etwas in ihrem Glauben berührt und verändert hat, Fragen beantwortet hat. Das habe ich das letzte Mal erzählt. Jetzt erzähle ich weiter. Der Reformator war noch jung, Martin Luther. Er war Augustinermönch und Universitätsprofessor in Wittenberg, also für Bibelprofessor. Und seine Thesen und Predigten breiteten sich rasant aus übers Land. Irgendwann, nach gar nicht so allzu langer Zeit, kamen sie auch bei den Päpsten oder beim Papst und bei den Kirchenfürsten und beim Kaiser an. Luther wollte das sogar, er wollte ja mit seiner Botschaft, er hat die ja auch direkt kontaktet. Aber das schmeckte denen gar nicht, was Luther so zu sagen hatte. Und vor allem deshalb, weil sie sich ein bisschen Sorgen machten, so die etablierte Kirche, über den Machterhalt und es ging auch um Geld und so. Und sie haben sehr schnell versucht, Martin Luther zum Schweigen zu bringen und haben einen Kirchenbann über ihn ausgesprochen, was so fast einer, also ich habe ihn quasi zum Ketzer erklärt. Aber Martin Luther, das, was ihn berührt hatte und was seine Überzeugung war, ist klar, wir können nicht über unsere Überzeugungen hinwegleben. Er hat weitergemacht, er hat sich nicht zur Ruhe bringen lassen und nicht kalt stellen lassen. Und im Jahr 1521 ist er zum Reichstag zu Worms eingeladen worden. Das war so wie der Europäische Bundesgerichtshof. Der Kaiser war da und sie wollten dieses kleine Mönchlein aus Wittenberg stellen und zum Schweigen bringen. Luther sollte dort nach dem Willen der Kirche vor dem Kaiser seinen Glauben widerrufen. Luther ließ sich darauf ein. Die Reise dorthin glich einem Triumphzug. Er hat in Erfurt, in Gotha, in Eisenach gepredigt und überall wurde er frenetisch empfangen von den Leuten, weil sie spürten, der Mann hat recht. Was der sagt, hat mit unserem Glauben zu tun. Es geht nicht darum, geknechtet zu werden von der Kirche, sondern eine Beziehung zu Gott zu haben, zu dem Gott, der uns liebt. Unabhängig davon, wer wir sind oder was wir leisten, sondern dass Gott uns das schenkt. Er wurde frenetisch empfangen als Heilsbringer. Aber dann kam Luther nach Worms vor diese Verhandlung, muss man sagen, vor den Kaiser. Und vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen wie zur Zeit der deutsche Journalist Deniz Yücel, der in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt und sehr genau weiß, dass er nicht mit einem fairen Prozess rechnen kann. Luther war klar, dass das nicht fair ist, dieses Spiel, was da abläuft. Sie wollen ihn einfach nur dran kriegen. Aber Luther hat alles auf eine Karte gesetzt und hat gesagt, vielleicht ist es meine Chance, vielleicht die letzte Chance in meinem Leben, einmal vor versammelter Mannschaft, vor den Mächtigen von Welt und Kirche darzulegen, was ich glaube. Mein Aha-Moment der Reformation, das, was ich in der Bibel erkannt habe, darzulegen und zu sagen. Und Luther fängt an zu reden und er spricht über die Gnade. Er spricht darum, dass es darum geht, dass wir glauben. Er spricht von Vergebung, er spricht von Jesus und immer wieder darum, dass es darauf ankommt, nicht was wir für Gott tun, sondern was Gott durch Jesus für uns getan hat. Er redet sich in einen Rausch und endet mit den berühmten Worten, die überliefert worden sind. Er sagt, wenn ich nicht allein durch die Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben. So bin ich allein durch die Schrift überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Worte Gottes. Daher kann und will ich nicht widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Man muss sich das vorstellen. Jahrhunderte der Kirchengeschichte, Päpste, Universitäten, Bibliotheken haben das alles immer anders gesehen. Und dann kommt einer daher und sagt, ich habe in der Bibel erkannt und sehe das jetzt mal ganz anders. Was für ein Witz! Was für ein Mut, sich dahinzustellen. Und zu sagen, wenn ihr mir alle mit eurer ganzen Tradition, mit euren Dogmen, mit eurer Kirchengeschichte im Rücken nicht von der Bibel her sagen könnt, was ich hier falsch sage, dann widerrufe ich nicht. Was für eine Kühnheit. Luther verlässt den Versammlungssaal mit den Worten, ich bin hindurch. Also ich hab's irgendwie sagen können. Sie lassen ihn laufen, geben ihm 21 Tage freies Geleit, danach ist er vogelfrei, also ein Ketzer in Todesgefahr. Aber wenn Gott nicht im Spiel gewesen wäre, und der Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen wäre die Sache vielleicht nicht so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Denn Friedrich der Weise hatte einen Narren an Luther gefressen. Außerdem war er sein Untertan. Er wollte ihn schützen. Und er inszenierte eine Entführung, ließ ihn kidnappen und auf die Wartburg bei Eisenach bringen, inkognito. Und er lebte dort inkognito als Junker Jörg. Luther war verschwunden. Und auf der Wartburg, es war keine einfache Zeit für Luther, er wollte ja wirken, er wollte predigen und war da irgendwie versteckt und kaltgestellt. Auf der Wartburg machte Luther das Wichtigste und Kühnste und Unglaublichste und das Richtigste, was man in dieser Situation machen kann. Er übersetzte das Neue Testament von Griechisch oder von Latein ins Deutsche. Er übersetzte die Bibel ins Deutsche und machte damit die Botschaft der Bibel für alle Menschen zugänglich. Das muss man sehen. Bible Leaks 1521. Der Julian Assange des 16. Jahrhunderts. Die Glaubenswahrheit rotzfrech allen zugänglich zu machen. Wie kühn, wie unglaublich, wie genial. Und durch den Buchdruck, also das Internet des 16. Jahrhunderts, verbreitete sich das rasant. Das war das Beste, was er machen konnte. Den Menschen Zugang zu geben zur Bibel. Wer eine Bibel besitzt, wer eine Bibel lesen kann in seiner Muttersprache, der muss sich nicht mehr von anderen erzählen lassen, was er zu glauben hat. Der kann es selbst lesen. Der hat selbst Zugang zum Ursprung des Glaubens. Wer eine Bibel besitzt und lesen kann, bekommt Selbstbewusstsein. Wer eine Bibel lesen kann und Zugang zu ihr hat, kann sich seines Glaubens vergewissern. Dann, wenn wir in Zweifel kommen, wenn andere uns verdammen und vor allem, wenn wir selber uns verdammen, haben wir Zugang zum Wort Gottes. Ein paar Bible Facts, ein paar biblische Fakten von heute. Die Bibel ist das meistgedruckte, meist übersetzte und meist gelesene Buch der Welt. 2016 wurden 34 Millionen Bibeln verbreitet. Also verkauft kann man nicht genau sagen, weil viele, viele Bibeln einfach so weiter verteilt werden. 34 Millionen Bibel, vor allem in Brasilien und China. Trotz Anrufe von der Botschaft. Die neue Lutherbibel, also es gab ja für dieses Reformationsjubiläum eine neue Übersetzung der Lutherbibel. Luther 2017 schlägt alle Erwartungen. Die Leute sind ja skeptisch, ne? Kirche geht zurück und so. Die Bibelübersetzung ist vergriffen und wieder nachgedruckt. Schlägt alle Erwartungen. Die Bibel ist in 563 Sprachen übersetzt worden. 5,1 Milliarden Menschen haben Zugang zur Bibel in ihrer Muttersprache. Wenn man die Bibel von vorne bis hinten durchlesen würde, bräuchte man ungefähr 50 Stunden. Gar nicht so viel. Es gibt eine Bibel, eine Hörbibel, die hat 80 CDs in ungefähr 80 Stunden. Die Bibel ist aus wissenschaftlicher Sicht das am besten tradierteste Buch der Antike. Die Bibel enthält 3000 Jahre alte Texte. Sie ist entstanden in einem Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren. 40 unterschiedliche Autoren haben die Bibel verfasst. Theologen, Adelige, Akademiker, einfache Leute, Handwerker. Und die Texte kommen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturen. Und wenn man sie liest, hat man den Eindruck, es besteht dennoch ein roter Faden. Und dieser rote Faden heißt Jesus Christus. Was ist die Bibel für uns? Was bedeutete sie für Martin Luther? Warum ist sie so wertvoll und einzigartig? Das liegt nicht an diesen Fakten, die ich gerade aufgezählt habe, sondern an der Erfahrung von uns heute und von Menschen in der Geschichte, dass durch dieses Buch Gott zu mir persönlich spricht. Das macht die Bibel zu dem, was sie ist und warum wir auch Wort Gottes zu ihr sagen. Weil Gott durch dieses Buch zu uns sehr persönlich spricht. Diese Erfahrung. Wir haben heute das Thema allein die Schrift, also sola scriptura, allein die Schrift, allein die Bibel, als viertes Aha-Moment der Reformation. Und ich möchte jetzt in einem zweiten Teil der Predigt nochmal zwei Perspektiven auf dieses Allein der Schrift werfen. Das eine ist ein Stück Theologie, so ein bisschen mehr für den Kopf, zum Mitdenken, zum kritischen Auseinandersetzen. Und das Zweite, ja, auch kritisch auseinandersetzen. Bei uns kann man sich immer hier kritisch mit dem auseinandersetzen, was hier gesagt wird. Aber das eine ist mehr ein Stück Theologie für den Kopf und das andere ist noch ein bisschen so ein kleiner Nachschlag fürs Herz. Ein Stück Lebenserfahrung mit der Bibel. Und mein Wunsch dabei ist, dass ihr wieder neu einen Zugang und eine Liebe zu eurer Bibel bekommt. Zuerst ein Stück Theologie. Für Martin Luther war die Bibel die letzte Instanz. Er hat da ziemlich rotzfrech behauptet, also was da ein Papst sagt oder irgendwelche Konzilien beschlossen haben oder kirchliche Dogmen sagen, interessiert mich erstmal gar nicht. Was in meiner Bibel steht, das interessiert mich. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift überzeugt werde, widerrufe ich nicht. Punkt. Warum ist die Bibel für den christlichen Glauben so wichtig? Obwohl der christliche Glaube genau genommen keine Schriftreligion ist. Warum ist denn die Bibel für den christlichen Glauben so wichtig, obwohl ja genau genommen der christliche Glaube keine Schriftreligion ist? Warum sagen wir Wort Gottes? Was meinen wir damit? Ich versuche das mal so schön logisch nacheinander zu erklären. Ja. Grundlage unseres christlichen Glaubens ist es, oder ist die Erfahrung, dass Gott zu uns spricht. Gott spricht, Gott ist lebendig. So beginnt auch die Bibel, so beginnt die Weltgeschichte. Gott sprach und es ward. Die Urerfahrung unseres Glaubens ist, dass Gott lebendig ist und spricht. Das Wort Gottes. Und dann begegnet uns das Wort Gottes in einer dreifachen Weise. Gottes Wort begegnet uns im menschgewordenen Wort, nämlich Jesus Christus. So heißt es im Johannesevangelium. Das Wort Gottes wurde Mensch. Gemeint ist Jesus. Also das Wort Gottes begegnet uns auf einmalige und einzigartige und wichtigste Weise in Jesus Christus. Das Wort Gottes wird Mensch. Gott begegnet uns im menschgewordenen Wort. Dann begegnet uns Gottes Wort im schriftgewordenen Wort. Ich weiß nicht, ob ihr da vorher drüber gestolpert seid, wenn ich da so etwas sage wie, die Bibel wurde von 40 Autoren geschrieben. Die Bibel ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen und vom Engel übergeben worden. Menschen haben die Bibel geschrieben und dennoch sagen wir, das ist Wort Gottes, gerade weil Menschen sie geschrieben haben. Ein göttliches und menschliches Wort zugleich. Gottes Wort begegnet uns in diesem schriftgewordenen Wort. Und Gottes Wort begegnet uns heute im verkündigten Wort, also was hier passiert. Oder wenn wir anderen unseren Glauben bezeugen, begegnet ihnen oder begegnet euch Gottes Wort. Und all diese drei Weisen, wie uns Wort Gottes begegnet, menschgewordenes Wort, Jesus, schriftgewordenes Wort, Bibel und verkündigtes Wort, haben diesen doppelten Charakter, ganz Gottes Wort und auch dieser irdische Charakter. Jesus war ja ganz Mensch in dieser Welt. Und die Bibel ist nicht in irgendeiner Engelssprache verfasst worden, sondern in menschlicher Sprache, von Menschen. Und das verkündigte Wort passiert durch Menschen, durch fehlbare Menschen. Das ist zugleich eine Abstufung. Menschgewordenes Wort, Jesus, Bibel und verkündigtes Wort. Wir sagen, also Jesus ist das Wort Gottes, aber die Bibel bezeugt Jesus Christus. Deswegen sagen wir auch zur Bibel Wort Gottes. Soweit, so gut. Jetzt kommen zwei Aber. Erstes Aber. Genau genommen, habe ich vorhin schon gesagt, glauben wir aber nicht an die Bibel, sondern wir glauben, um das mal so klar zu kriegen, ja, wenn wir sagen, Jesus Christus ist das Wort Gottes, was ist denn jetzt mit der Bibel? Genau genommen, glauben wir also nicht an die Bibel, sondern wir glauben mit der Bibel oder durch die Bibel an Jesus, der das Wort Gottes ist. Seid ihr noch dabei? Ich sage es nochmal. Genau genommen glauben wir nicht an die Bibel, sondern wir glauben aufgrund der Bibel und mit der Bibel an Jesus Christus, der das Wort Gottes ist. Zweites aber jetzt wieder andersrum sozusagen, aber diesen Jesus, an den wir glauben, das Wort Gottes, haben wir nicht irgendwie an sich. Und es geht auch nicht um einen Fantasie, ich mache ihn mal mir, wie ich ihn gerne hätte, Jesus, sondern diesen Jesus, um den es im Glauben geht, haben wir in der Bibel. Haben wir im Zeugnis der Schrift. Deshalb Sola Scriptura. Deswegen hat Luther diesen Pflock eingeschlagen. Sola, allein die Schrift. Allein den Christus der Bibel, um den geht es. Und nicht den, den sich andere und seines Kirchen und Dogmen und Bibliotheken ausgedacht haben. Oder irgendwie meinen, wie sie ihn gerne hätten, diesen Jesus, für sich. Es geht um den, wenn wir sagen, wir glauben, oder Wort Gottes, glauben wir an Jesus, diesen aber haben wir in der Bibel. Also das Solus Christus, von dem wir beim letzten Church Punch gehört haben, von Lorenz Timnick, und das Sola Scriptura hängt gegenseitig aneinander. Sola Scriptura heißt deshalb auch, die Bibel hat bei uns einen Vorrang vor anderen Quellen der Erkenntnis. In und Christus erfahren wir das Heil. Jesus ist das Wort Gottes. Thema und Mitte der Bibel. Der rote Faden. Das heißt auch, jetzt für den Umgang mit der Bibel, dass wir, wenn wir in der Bibel lesen, die biblischen Texte und gerade auch die schwierigen Texte immer von dieser Mitte her lesen und verstehen müssen. Ich kann nicht einfach einen Bibelvers nehmen und sagen, ja, da steht aber in der Bibel. Ich muss jeden Bibelvers, und ich betone es nochmal, gerade die schwierigen, gerade die uns so quer kommen auch, immer von dem her lesen, der das Wort Gottes ist, nämlich von Jesus her, der die Mitte und roter Faden der Bibel ist. Deshalb ist christlicher Bibelfundamentalismus so dumm und falsch. Weil ich nicht mit einer Belegstellentheologie hergehen kann und sagen, ja, aber da steht der Satz und, keine Ahnung, Mose 8, Vers 25 und so ist es nun mal, bums, fertig, aus. Ich muss es doch in den Zusammenhang bringen und darf nicht, wir glauben nicht an das Wort Gottes, sondern wir glauben mit dem Wort Gottes an Jesus Christus, der das Wort Gottes ist. Es ist also, wie mit, wollte ich, ja, ich kann ja immer hier ist mein Becher. Wenn jetzt das Wasser da drin das Wort Gottes wäre, dann ist es mit Bibel und Jesus so, dass mir dieses Wasser ja nur im Gefäß dieses Bechers dargereicht werden kann. Funktioniert irgendwie nicht ohne Becher. Und so ist es bei Jesus auch. Jesus Christus, das Wort Gottes, um das es geht, begegnet uns in der Schrift. Und nicht ohne sie. Es geht eben nicht anders. Aber ich darf Form und Inhalt nicht verwechseln. Die Bibel ist Wegweiser, aber Christus ist der Weg. Ich mache hier mal einen Punkt. Hoffe, ich konnte ein paar Gedanken anstoßen. Wir haben ja immer diese, nach dem Church Brunch, unsere Church Base Treffen. Also kleine Gruppen auf den Sonntagen dazwischen. Nächsten Sonntag ist zum Beispiel so eins. Und ich werde da, für die, die da Lust haben, ich werde da 7 Thesen nochmal zur Hermeneutik, sagt man, also Schriftverständnis bringen. Und ich könnte mir vorstellen, das, was ich euch da heute angetickt habe, dass wir es dann nochmal vertiefen hin zu einer, ich meine, befreienden Haltung, die Bibel ganz als persönliches Wort Gottes zu nehmen, ohne in so einer falschen Alternative zu so einem Bibelfundamentalismus zu landen. Herzliche Einladung, diese Treffen sind ja offen für alle. Einer findet auch hier, eine Church Base findet auch hier um 12 statt. Und wir werden das da nochmal ein bisschen vertiefen zum Weiterdenken und ja. Jetzt kommt noch ein zweiter Teil. Und zwar, da brauchen wir gleich ein paar Bilder. Und da wollte ich nochmal kurz was erzählen. Nochmal eine Story von früher. Und zwar, das war ungefähr so mit 14, 15, da war ich mit meinem anderen Freund, mit Albrecht, bei meinem ersten christlichen Rockkonzert. Ja, das war so, keine Ahnung, das waren so noch ein paar alte Rocker, so ein paar übrig gebliebene aus den 70ern, das muss so Mitte, Ende 80er gewesen sein. Und ja, schade, dass Axel heute nicht hier ist. Das war Glenn Kaiser und Daryl Mansfield. So richtige alte Rocker. Jesus People New York. In Herrenberg war das. Und der war ganz bekannt so, der hat auch mit Van Halen, Bon Jovi und so zusammengespielt, Billy Idol. Und wie viele Künstler hatte er mit Depressionen zu tun? Und er hat sich, glaube ich, mehrfach sogar versucht, das Leben zu nehmen. Und wenn ich es recht weiß, war er eigentlich Gitarrist, aber bei seinen Suizidversuchen hat er sich die Sehnen hier verletzt und konnte nur noch Mundharmonika spielen und singen. Aber ich schwöre euch, er war der wildeste, geilste Mundharmonika-Spieler, den ich je gesehen habe. So habe ich noch nie jemand gesehen. Und er hatte eine Marotte bei seinen Konzerten, hat er immer so eine riesen Bibel dabei. So eine, war ja Amerikaner, so eine, also bestimmt so eine Bibel mit so einem Ledereinband. Und die lag immer irgendwie auf so einer Box oder so. Und immer bei den Zugaben und so, wenn er abgegangen ist, ging er kurz ab, kam dann zurück und nahm dann seine Bibel mit so. Das war so ein ständiges Bild. Und das war für mich als Teenager sehr beeindruckend. War so ein richtiger Rocker so. Der geht jetzt nicht irgendwie ohne seine Bibel von der Bühne. Geht ja nicht. Das war irgendwie so ein Bild. Ich muss meine Bibel mitnehmen. Fand ich irgendwie gut. Fand ich irgendwie, ne, beeindruckend. Nicht ganz so groß, aber habe ich dann auch so gemacht. Ich finde das toll, so eine Liebe und eine Wertschätzung zu haben und mit der Bibel zu leben. Ich habe 3 kurze Impulse in Verknüpfung mit 3 Luther-Zitaten über den Umgang mit der Bibel oder wie die Bibel zu einem Lebensbuch für uns werden könnte. Erstes Zitat, die hauen wir jetzt mal so nacheinander weg, Georg, ne? Der sitzt am Beamer und ich, wir, genau. Erster Gedanke, warum man in der Bibel lesen soll. Warum man in der Bibel lesen soll. Luther, die Worte Christi sind immer treffend, haben Hände und Füße. Sie gehen über alle Weisheit, Ratschläge und List der Weisen hinaus. Also, finde ich schön formuliert, so typisch Luther, ne? So handfest irgendwie. Die Worte der Bibel haben Hände und Füße. Das heißt, Gott gefällt es, durch die Bibel zu uns zu sprechen. Könnte er auch anders machen, aber ihm gefällt es einfach, durch dieses Bibelbuch von irgendwelchen Menschen geschrieben, zu uns zu sprechen. Und es geht weniger darum, dass wir das verstehen, so auf eine kognitive Weise, sondern dass die Bibel in uns lebendig wird. dass wir die Erfahrung machen, die Bibel hat Hände und Füße. Die ist lebendig, die ist treffend, die spricht uns in unserer Lebenssituation an. Die ist irgendwie für mich persönlich gemeint. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung gemacht habt. Die Bibel ist nicht ein theologisches Fachbuch, sondern ein Lebensbuch, ein Poesiealbum Gottes, ein Liebesbrief an uns, eine persönliche Nachricht. Und wer mit Traurigkeit, Verzweiflung oder anderem Herzeleid geplagt wird und einen Wurm im Gewissen hat, derselbe halte sich ernstlich an den Trost des göttlichen Wortes. Danach so esse und trinke er und trachte nach der Gesellschaft und Gespräch gottseliger und christlicher Leute, so wird's besser mit ihm werden. Das hier ist Martin Luthers Begründung für den Church Brunch. Fällt mir gerade eben erst auf, ja. Der halte sich, wer verzagt ist und verzweifelt irgendwie, ein Wurm im Gewissen hat und mit Herzeleid geplagt. Der halte sich ernstlich an den Trost des Wortes Gottes und danach esse und trinke er und trachte nach Gesellschaft und Gespräch gottseliger christlicher Leute, esse unsere super leckere Suppe, ich sag nachher, welche es gibt, und unterhalte sich. Das wirkt, das tut uns gut und beides gehört zusammen. Deshalb sollen wir das Wort Gottes lesen, mit ihm umgehen. Deswegen sollen wir in Gottesdienst kommen und nicht, deswegen ist das wichtig. Zweiter Punkt. Wie sollen wir die Bibel lesen? Habe ich vorhin schon gesagt, es geht nicht um so ein verkopftes Ding, sondern Josef Ratzinger, man kann ja, unser Ex-Papst, man kann ja halten von ihm, was man will, aber er hat mal sehr schön gesagt, es geht weniger um das Verstehen, es geht um das Begreifen. Es geht nichts um Verstehen der Bibel, sondern um das Begreifen. Das ist wieder dieses, dass es lebendig wird bei uns. Es geht ums Begreifen. Wie soll man die Bibel begreifen? So sollst du bei einem jeglichen Vers in der Bibel stille stehen und an einen jeglichen gleichsam wie ein Sträuchlein klopfen, ob auch einige Bärlein herunterfallen wollen. Wenn dir kein Bärlein herunterfällt, so sollst du wohl weitergehen und es an einem anderen Sträuchlein versuchen. Das finde ich so entspannt, ja. Manchmal beißt man sich fest, man muss verstehen und irgendwie, da gibt's ja Widersprüche in der Bibel. Luther sagt, entspann dich, mach's mal einfach so, les mal, und wenn's nur ein Vers ist, klopf da mal so dran, na, ob da was für dich, für dein Herz so, für deine Situation dabei ist. Wenn ja, super. Und wenn nicht, geh zum nächsten Vers. Dann lass den mal liegen und guck, ob's da was für dich drin ist. So sollen wir die Bibel lesen. Ist da was für mich heute jetzt drin an diesem Bibelvers? Also mit dieser Haltung, nicht verstehen, sondern begreifen. So sollt ihr die Bibel lesen. Und ein Vers reicht. Und wann sollen wir die Bibel lesen? Mein letzter Gedanke, so zum Mitnehmen, was kann man so ganz praktisch mit der Bibel leben? Es ist egal, wann man sie liest. Morgens, gleich morgens, wenn der Tag anbricht. Oder in der S-Bahn, wie ich. Oder in der Mittagspause, so im Moment des Tages. Luther empfiehlt abends. Wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm noch etwas aus der Heiligen Schrift mit dir zu Bett, um es im Herzen zu erwägen und es, gleich wie ein Tier, wieder zu käuen und damit sanft einzuschlafen. Es soll aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht und verstanden. Und wenn du am Morgen aufstehst, sollst du es als den Ertrag des gestrigen Tages vorfinden. Also, finde ich auch nochmal so einen guten Tipp, ne? Was sind so die letzten Gedanken am Abend? Bin ich dann nochmal bei Facebook irgendwie, nochmal E-Mails checken, so im Bett noch. Best noch mit der Frau daneben, ja, schlaf du schon mal, ich check nochmal E-Mails, super romantisch. Oder bei Spiegel Online. Was ist dein letzter Gedanke vorm zu Bett gehen? Ich habe hier mal von Dennis und Gabriele mal so ein schönes Faith Food Devotions bekommen, Das sind so kleine, Luther sagt ja, am besten ganz wenig, nicht so viel. Nicht jetzt irgendwie sagen, ich muss abends mal ein Kapitel lesen und so, ich muss meinen Bibelplan vorankommen. Entspannt euch, ein Verslein, mal so ein kurzer Gedanke, damit einschlafen, über Nacht gärt das so, das fällt dann vom Kopf ins Herz und so, macht der Heilige Geist und am nächsten Morgen ist es irgendwie so, wird man den Ertrag vorfinden. Das waren vielleicht mal so ein paar kleine Tipps für heute. Oder vielleicht für die nächsten Wochen vor Ostern. Mein Wunsch war ja, dass für euch die Bibel so wieder persönlich wichtig wird. Und ich habe einen Vorschlag noch, noch konkreter. Jetzt ist ja die Zeit vor Ostern. Fastenzeit hat am Mittwoch oder am Donnerstag, am Mittwoch angefangen. Fasten, da machen ja manche so Leute so 7 Wochen ohne. Macht doch mal 7 Wochen mit. 7 Wochen mit der Bibel. 7 Wochen mit dem Wort Gottes. Zum Beispiel, konkret, es gibt jetzt ganz neu von der neuen Bibelübersetzung die Bibel-App. Kostet für 1 Jahr lang nichts. Kann man sich runterladen aufs Telefon und kann dann entweder so ein schönes biblisches Buch mal lesen, zum Beispiel Markus-Evangelium. So, da fängt man dann heute Abend an und ist dann bei Ostern irgendwie bei Kreuz und Auferstehung. Könnte man sich mal vornehmen, so ein Evangelium mal zu lesen. Als Idee. Oder, wer die Bibel nicht so en bloc lesen will, da gibt es als zweite Möglichkeit, in dieser Bibel-App einen ökumenischen Bibelleseplan. Das mache ich mal morgens in der S-Bahn. Also da kann man sich in so kleinen Häppchen die Bibel aufteilen und da so in einer großen Community mit anderen, die das auch tun, die Bibel lesen. Oder, dritte Idee, das höre ich auch manchmal, Drive-Time-Devotions, das sind so 10-minütige Bibelauslegungen von so einem amerikanischen Pastor, aber keine Angst, also ich finde ihn ganz gut. Und das höre ich mir auch manchmal an, das ist so ein Podcast. Luther 2017, Bibel-App oder Drive-Time-Devotions oder eure gute alte Bibel von früher. Macht mal was damit, 7 Wochen mit, dass die Bibel wieder persönlich wird. Amen, das war's.